Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich wurde gebeten, heute eine Predigt zu halten, die zum Thema Hauskreise passt. Das mache ich sehr gerne. Ich habe mir Gedanken gemacht, ja, was könnte ich zum Thema Hauskreisarbeit sagen? Und mir sind viele Gedanken durch den Kopf gegangen und auch, was die Bibel zu verschiedenen Aspekten von Hauskreisarbeit sagt. Und es war schwierig. Was soll ich euch jetzt sagen zum Thema Hauskreisarbeit? Ich habe mich entschlossen, in dieser Predigt auf einen einzigen, aber aus meiner Sicht sehr wichtigen Punkt von Hauskreisarbeit einzugehen, nämlich auf die Zurüstung zum Dienst. Und ich möchte ins Thema einleiten mit dieser Person hier. Jetzt hoffe ich, dass es funktioniert. Genau, mit dieser Person. Ich weiß nicht, ob ihn die meisten von euch kennen. Ich nehme es an, dass die viele ihn schon mal mit dem Namen gehört haben oder das Gesicht zumindest gesehen haben. Vielleicht ist er bekannter. Oh, ist schon wieder weg. Ist er bekannter so, in dieser Art und Weise. Roger Federer. Und ich beginne nicht mit Roger Federer, weil ich jetzt ein Landsmann von ihm bin und deswegen besonders stolz auf den wäre, sondern weil er im Blick auf das, was ich euch sagen will, ein gutes Beispiel ist. Ein führendes Tennismagazin, also eine Zeitschrift, die sich nur mit dem Thema Tennis beschäftigt, hat eine Liste erstellt mit 11 Kriterien, die das Tennisspiel ausmachen. Zum Beispiel die beste Vorhand oder die beste Rückhand oder der beste Aufschlag, die beste Beinarbeit. Und in insgesamt 7 von diesen 11 Kriterien gehörte Roger Federer zu den allerbesten. Und in den restlichen 4 Kriterien, die übrig blieben, war er sogar der Beste, wurde er zum besten Tennisspieler gewählt. Wir sehen also, Roger Federer gehört zu denen, die im Tennissport am meisten an Können haben, die Besten sind eigentlich. Und er hatte auch dementsprechend den größten Erfolg. Er war derjenige oder ist derjenige, der am meisten der größten und bedeutendsten Tennisturniere gewonnen hat, nämlich Grand-Slam-Turniere. Und er ist auch derjenige, der sich am längsten an der Spitze der Weltrangliste halten konnte. Und natürlich ist Roger Federer nicht in allen Belangen unseres Lebens oder des Lebens das Maß aller Dinge, aber in dem, was seine Kernkompetenz ist, in dem, was er hauptsächlich tut, in dem ist er der Beste. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich mich mit Roger Federer beschäftige, oder wenn ich den Mann sehe, dann frage ich mich, dann drängt sich bei mir die Frage auf, ja, wie macht er das? Wie macht er das, dass er in dem, was er tut, dass er der Beste ist? Und vielleicht würden jetzt einige sagen, ja, das ist Talent. Der hat einfach nur viel Talent. Aber gibt es nicht viele Sportler, die viel Talent hatten, als sie jung waren, und dann haben sie es doch zu nichts gebracht? Die waren dann sogenannte ewige Talente, sagt man denen dann. Und wenn man Roger Federer und seinen Weg betrachtet, dann sieht man, dass sein Erfolg, dass er so gut ist, dass er so viel Erfolg hatte, das ist weit mehr als Talent. Das hat viel damit zu tun, dass er akribisch an sich selbst, an verschiedenen Aspekten in seinem Tennisspiel gearbeitet hat. Und wenn man schaut, wie er das getan hat, dann fallen mir 2 Dinge auf, die für ihn ganz wichtig waren, oder für seine Entwicklung ganz wichtig waren. Das eine ist der Wille, ständig besser zu werden. Das war ganz entscheidend. Und das zweite, was ganz wichtig war, war Roger Federers Umfeld, oder ist Roger Federers Umfeld. Und zwar ist da zum einen die Familie, die kann man sich ja bekanntlich nicht auswählen, aber dann gab es im Leben von Roger Federer und seiner Karriere andere Leute, die ihm halfen, Leute, die er zu sich genommen hat, weil er gemerkt hat, von denen kann ich Unterstützung bekommen, um mein Spiel in bestimmten Facetten zu verändern. Und es ist ganz spannend zu beobachten, wie er das bewusst gemacht hat. Er hat gemerkt, hier habe ich eine Schwäche, dann hat er einen zu sich geholt, der ihm geholfen hat, diese Schwäche auszumerzen, und so wurde er immer besser. Die wesentlichen Faktoren, warum Roger Federer so gut war oder so gut ist im Tennisspielen, ist natürlich Talent, dann aber auch der Wille, sich ständig zu verbessern, und sein Umfeld, das er sich selber so gut erkannte, so zusammengestellt hat, dass es ihn gut gefördert hat. Und in diesen Punkten sehe ich viele Parallelen zum Leben eines Christen. Im 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes, da lesen wir, dass jeder Christ, als er gläubig wurde, mindestens ein Talent von Gott bekommen hat. Die Bibel, die nennt diese Talente auch Gnadengaben. Und die Gemeinde, die wird dort als Leib beschrieben. Und die einzelnen Mitglieder der Gemeinde, die werden als Glieder an diesen Leib beschrieben. Und alle Glieder am Leib, die werden herausgefordert, ihre Funktion am Leib zu erfüllen. Wenn das nicht der Fall ist oder nur ungenügend der Fall ist, dann leidet der ganze Leib darunter. Wir sehen also, dass jeder von uns, wie auch Roger Federer, ein Talent bekommen hat. Und jeder von uns ist dazu aufgefordert, dieses Talent weiterzuentwickeln und es am Leib, also an der Gemeinde, zum Einsatz zu bringen, es zur Geltung zu bringen. Und wie bei Roger Federer ist es bei uns als Christen auch die Verantwortung, dass wir nicht sogenannte ewige Talente bleiben. Wir sind herausgefordert, unsere Gaben im Dienst der Gemeinde einzubringen. Und auch wir, ich glaube, da erzähle ich niemandem von uns etwas Neues, auch wir müssen uns weiterentwickeln. Wir sind noch nicht fertig entwickelt. Von da an, als wir Christen wurden und solange wir auf dieser Welt sind, stehen wir in der Herausforderung, uns entwickeln zu müssen, an uns zu arbeiten und die Gaben, die wir von Gott bekommen haben, dann auch in der Gemeinde einzubringen. Es stellt sich also die Frage, wie können wir das tun? Oder was kann uns dabei helfen? Und ich glaube, dass es auch für uns, wie es auch für Roger Federer der Fall war, eine große Hilfe sein kann, sich persönlich im Umfeld mit Leuten zu umgeben, die uns im positiven Sinn beeinflussen können, die uns helfen, unsere Talente weiterzuentwickeln, so dass wir zu reifen und brauchbaren Mitarbeitern im Reich Gottes werden, in der Gemeinde werden. Oder solche bleiben, weil auch das ist nicht automatisch. Und gerade dazu, glaube ich, sind Hauskreise sehr gut geeignet. Jetzt könnte ich eigentlich meine Predigt abschließen, weil das Wesentliche ist schon gesagt. Das richtige persönliche Umfeld, die richtige persönliche Begleitung, die können einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass wir geistlich reifen und dass wir in einem solchen Umfeld dann auch wirklich Zurüstung erfahren können. Das ist in so einem solchen Umfeld optimal möglich. Aber es ist noch nicht das Ende meiner Predigt jetzt, weil ich will ja nicht, dass ihr so etwas tut oder etwas tut überhaupt, nur weil es bei Roger Federer funktioniert hat, sondern wir sollen es ja tun, weil es ein biblisches Prinzip ist. Und ich glaube, es ist ein biblisches Prinzip. Und ich will euch anhand eines Beispiels aus der Bibel zeigen, dass geistliche Entwicklung gerade im persönlichen Umfeld in einem engen Miteinander möglich ist und auch tatsächlich funktioniert. Und zeitlich gehen wir dazu ein bisschen zurück in die Geschichte, nämlich in den Anfang der Gemeinde. Ich habe extra für Eugen, weil er die Apostelgeschichte durchnimmt, einen Text aus der Apostelgeschichte gewählt. Er hat es schon gesagt vorhin, aus der Apostelgeschichte kann man viel lernen, wie Gemeinde entstanden ist und auch auf die heutige Zeit übertragen. Und das versuchen wir jetzt mal. Der Text, über den ich predigen werde, der steht in Apostelgeschichte Kapitel 18. Es sind die Verse 24 bis 28. Wir befinden uns ungefähr im Jahr 52 nach Christus und wir sind in Ephesus. Ich lese den Text, Apostelgeschichte 18, die Verse 24 bis 28. Ein Jude aber mit Namen Apollos aus Alexandria gebürtig, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Dieser war im Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Als er aber nach Achaia reisen wollte, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich. Denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Ich denke, wenn wir diesen Text lesen oder gelesen haben, dann sehen wir, dass Zurüstung im vertraulichen Umfeld einen wirkungsvollen Dienst ermöglicht. Ja, Zurüstung in einem vertraulichen Umfeld ermöglicht einen wirkungsvollen Dienst. Und als erstes sehen wir, denke ich, dass Dienst ohne angemessene Zurüstung manchmal mangelhaft ist. Wir erfahren hier in unserem Text also als erstes von einem Mann mit Namen Apollos. Er ist offensichtlich als Jude geboren worden. Und er kommt aus der Stadt Alexandrien. Das war damals eine sehr bedeutende Stadt in Ägypten. Und die war bekannt für ihren hohen Bildungsstand. Es war auch zum Beispiel die Stadt, in dem zum ersten Mal das Alte Testament, das damals in Hebräisch war, in die griechische Sprache, das war die damalige Weltsprache, übersetzt wurde. Und für diesen hohen Bildungsstand ist auch dieser Mensch, dieser Apollos, irgendwie typisch. Apollos wird uns hier als begabter Redner, als beredt, steht in dieser Übersetzung, redegewandt, oder man könnte auch übersetzen mit intelligent, vorgestellt. Wenn hier über ihn gesagt wird, dass er mächtig ist in den Schriften, dann sind damit die Schriften oder die Texte des Alten Testamentes gemeint. Also eigentlich die Bibel der Juden. Und wenn das gesagt wird, dass er mächtig war darin, dann können wir uns einen Menschen vorstellen, einen Mann vorstellen, der diese alttestamentlichen Schriften mehr als nur sehr gut kannte. Kannte er große Teile davon auswendig. Dieser Mann, der kam nun nach Ephesus. Und dieses Ereignis, das fand ungefähr parallel mit dem Beginn von Paulus dritter Missionsreise statt. Paulus war kurz zuvor noch am Ende seiner zweiten Missionsreise schon einmal in Ephesus. Und er blieb dann allerdings nicht lange da, sondern er zog weiter und ließ aber zwei von seinen ganz guten Mitarbeitern dort, nämlich Priscilla und Aquila. Und zum jetzigen Zeitpunkt, in dem wir uns in unserem Text uns befinden, ist Paulus schon wieder losgereist von Antiochia mit dem Ziel, erste Station Ephesus. Er ist aber noch nicht dort. Und jetzt kommt Apollos nach Ephesus und wir lesen in Vers 25 über ihn, dass er im Weg des Herrn unterwiesen war. Und mit Weg des Herrn ist Jesus gemeint. Und das bedeutet, dass dieser Mann zumindest mal so grundsätzlich über die Lehre von Jesus Bescheid wusste. Und wenn hier berichtet wird, dass er brennend war im Geist, dann können wir auch davon ausgehen, dass dieser Mann seinem Wissensstand entsprechend doch gläubig war. Denselben Ausdruck brennend im Geist, den finden wir auch bei Paulus im Römerbrief. Und zwar im 12. Kapitel, wo er schreibt, wie es für einen Christen angemessen ist, sich zu verhalten oder zu wandeln oder sich ja zu sein. Und dort schreibt er über den Wandel eines Christen, dass er im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist und dem Herrn dienend sein soll. Und so wird uns nun also auch dieser Apollos beschrieben, brennend im Geist. Und so können wir davon ausgehen, dass dieser Mann nicht nur Christ war, sondern dass er auch in seiner Dienstbereitschaft, in seinem Fleiß so lebte, wie es einem Christen angemessen war. Und zudem erfahren wir über diesen Menschen, über diesen Apollos, dass er offensichtlich ein sehr exakter Mensch war. Denn wir lesen hier von ihm, dass er die Dinge, die er über Jesus wusste, die legte er sehr sorgfältig aus und lehrte sehr sorgfältig. Aber wir erfahren eben auch über ihn, dass er offensichtlich nicht alles wusste. Wir lesen hier, er wusste nur von der Taufe des Johannes. Es wird uns nicht mehr gesagt. Wir wissen nicht, was er genau wusste, was er nicht wusste. Wichtig ist, er wusste nicht alles. Er hatte einen Mangel in seinem Wissen. Und weil er eben nicht alles wusste, konnte er auch nur mangelhaft lehren. Ihm selber war das offensichtlich nicht bewusst, er hat das selber nicht gemerkt und so ging er in die Synagoge und lehrte freimütig, also unerschrocken und predigte dort. Aber weil sein Wissen nun mangelhaft war, war auch sein Dienst mangelhaft. Und wenn wir jetzt weiterlesen würden nach unserem Text, am Anfang des 19. Kapitels, da wird klar, dass er durch seine Predigten in der Synagoge durchaus Leute angesprochen hat. Diese Leute folgten ihm nach, aber sie kamen nicht zum lebendigen Glauben, sondern es war so, als Paulus dann später nach Ephesus kam, musste er diesen Leuten alles noch einmal richtig erklären und dann kamen sie zum lebendigen Glauben. Man kann also sagen, Apollos war durchaus begabt für das, was er tat. Er war fleißig, er wollte dienen, aber sein Dienst war mangelhaft. Man könnte sagen, sein Dienst war mangelhaft, weil er nicht merkte, dass ihm noch sein Wissen fehlte. Man kann seinen Zustand vielleicht mit einem Tennisspieler vergleichen, der nicht merkte, dass er eigentlich einen Trainer braucht, um sein Spiel noch zu vervollständigen. Apollos war überzeugt von dem, was er wusste, und er sprühte von Motivation für den Dienst. Er merkte dabei aber nicht, dass sein Wissen noch mangelhaft war. Und an dieser Stelle müssten wir uns mal ehrlich selber hinterfragen. Laufen wir nicht alle Gefahr, so ein bisschen kleiner Apollos zu sein? Oder denkt ihr, das gehört zu den natürlichen Stärken eines Menschen, sich selber und seinen Dienst richtig einschätzen zu können? Ich glaube nicht, dass das so ist. Und darum brauchen wir andere. Wir brauchen andere, die Dinge erkennen, die wir selber an uns nicht erkennen. Wir brauchen andere, die uns helfen, wo wir uns selber nicht helfen können. Wir brauchen andere, die uns dort ermutigen, wo wir uns selber keinen Mut mehr zusprechen können. Und vielleicht betrifft das bei uns nicht die Lehre, wie es bei Apollos der Fall war. Vielleicht sind es bei uns Ecken und Kanten unserer Persönlichkeit. Vielleicht sind es Einstellungen in unserem Denken, die uns hindern, einen richtig guten Dienst machen zu können, die unseren Dienst irgendwie mangelhaft werden lassen. Es gibt Leute, die neigen dazu, sich zu überschätzen. Und auch die brauchen Korrektur, genau wie diejenigen, die dazu neigen, sich zu unterschätzen. Natürlich erfahren wir Korrektur durch die Bibel, aber wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, müssen wir vermutlich zugeben, dass wir es nicht immer schaffen, zu erkennen, wo wir eine Korrektur brauchen. Und dazu brauchen wir andere. Andere in unserem engen Umfeld, die uns helfen, gerade anhand der Bibel solche Mängel in unserem Leben zu erkennen und sie dann auch zu beheben. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Laufen wir nicht Gefahr, dass wir manchmal singen, gut, dass wir einander haben, so wie wir es eben gemacht haben. Und dann sind wir aber doch froh, wenn da ein bisschen Sicherheitsabstand ist, wenn uns der andere nicht zu nahe kommt. Bei mir ist es manchmal so. Aber es ist eigentlich so, dass wir herausgefordert sind, andere an uns heranzulassen. Andere, die uns helfen können, unsere Mängel zu erkennen und unsere Mängel auch zu beheben. Und das auch oder gerade dann, wenn es uns vielleicht manchmal unangenehm ist. Wir müssen uns fragen, wen lasse ich, wen lässt du, wen lassen wir an uns heran? Wer darf uns korrigieren, wer darf uns hinterfragen? Roger Federer würde uns vielleicht sagen oder fragen, wer ist dein Team? Wer ist dein Team, das dir hilft, deine Mängel zu erkennen und sie auszumerzen? Wenn du noch kein Team hast, das das in deinem Leben tut, dann suche dir eins. Ich glaube, gerade ein Hauskreis kann ein gutes solches Team sein, was einem helfen kann. Apollos hat seinen Mangel nicht erkannt und darum konnte er auch nichts dagegen unternehmen, dass er in Ephesus einen mangelhaften Dienst tat. Wir haben also als erstes gesehen, dass Dienst ohne angemessene Zurüstung mangelhaft ist. Und als zweites sehen wir, dass für Zurüstung ein vertrauliches Umfeld angemessen ist. Nun, Apollos hat seinen Mangel zwar nicht erkannt, aber da waren offensichtlich zwei unter den Zuhörern in der Synagoge, die haben sofort gemerkt, dass dieser Mann Zurüstung braucht. Es waren Priscilla und Aquila. Die beiden, die hörten dem Apollos zu und die erkannten seinen Mangel. Und dann ist ganz spannend, was sie jetzt gemacht haben. Sie konfrontierten ihn nicht sofort an diesem Ort mit seinem Mangel, sondern es steht geschrieben hier in der Bibel, sie nahmen ihn zu sich. Und dieses zu sich nehmen, das bedeutet so viel wie ein zur Seite nehmen in ein vertrauliches Umfeld. Und in diesem vertraulichen Umfeld legten sie dann Apollos das Wort Gottes genauer aus. Wir dürfen uns hier vermutlich vorstellen, dass sie ihm das ganze Evangelium nochmal vor Augen gemalt haben, so wie sie es selber von Paulus zuvor vor Augen gemalt bekommen haben. Die beiden stellten Apollos also nicht bloß, sondern sie nahmen ihn wohlwollend zur Seite, sie schufen ein vertrauliches Umfeld und nahmen sich Zeit, um ihnen den Weg Gottes noch einmal genauer zu erklären. Und damit füllten sie den Mangel von Apollos aus und halfen ihm damit, dass er zukünftig einen besseren Dienst tun konnte. Und wenn ich hier betrachte, wie geistliche Zurüstung funktioniert, dann fallen mir vier Dinge besonders auf. Das erste, was mir auffällt, ist, dass Zurüstung nicht immer auf Wunsch des Zuzurüstenden geschieht. Also Apollos, der hat gepredigt, er war sich gar nicht bewusst, dass er Zurüstung braucht. Es waren die anderen beiden, Priscilla und Aquila nämlich, die haben das gemerkt und sind auf ihn zugegangen und haben das angeboten. Das andere, was mir auffällt, oder das zweite ist, Zurüstung geschieht immer wohlwollend. Aus dem heraus, wie Priscilla und Aquila das getan haben, erkennen wir ganz klar, dass es ihre Absicht war, diesen Mangel von Apollos auszufüllen. Es ging ihnen nicht in erster Linie um Zurechtweisung, sondern ihnen war wichtig, dass sie ihm unter die Arme greifen konnten, dass sie ihm helfen konnten. Dann fällt mir als drittes auf, dass Zurüstung nur dann geschehen kann, wenn sie der andere auch annimmt. Apollos, der war sich seines Mangels nicht bewusst. Es wurde ihm jetzt Zurüstung angeboten. Er hätte es auch nicht annehmen können, aber er hat es angenommen. Und nur so war Zurüstung möglich. Und dann fällt mir auf, dass geistliche Zurüstung in einem vertraulichen Umfeld stattfindet. Priscilla und Aquila nahmen Apollos aus dem Trubel, aus der Menge der Synagoge heraus, nah zu sich, in ihr Umfeld. Und in diesem vertraulichen Umfeld griffen sie ihm dann so quasi unter die Arme. Vielleicht scheint dieser letzte Punkt auf den ersten Blick eher nebensächlich, aber ich glaube, dass ihm hier eine zentrale Bedeutung zukommt. Denn dieses Zu-sich-Nehmen, das drückt doch bereits Wohlwollen aus. Dieses Zu-sich-Nehmen zeigt, dass es doch um mehr geht, als einfach nur um Zurechtweisung. Dieses Zu-sich-Nehmen, dieses Schaffen eines vertraulichen Klimas, das hat dementsprechend auch einen großen Einfluss darauf, ob der andere dann bereit ist, solche Zurüstung anzunehmen oder nicht. Und zudem zeigt der Aufbau so eines vertraulichen Umfeldes auch, dass wir bereit sind, uns in den anderen zu investieren. Zurüstung, also die Bereitschaft, ein solches zu sich zu nehmen, zu tun, jemanden zu sich zu nehmen, zeigt auch Opferbereitschaft desjenigen, der es tun will, der dieses Umfeld anbietet. Und es setzt auch Opferbereitschaft voraus. Und die Tatsache ist, Priscilla und Aquila, die nahmen Apollos zu sich, sie schufen für ihn so ein wohlwollendes Umfeld und boten ihn in diesem wohlwollenden Umfeld, boten sie ihm Zurüstung an. Und dieser Apollos war in diesem Umfeld bereit, diese Zurüstung anzunehmen, und dadurch wurde sein Mangel ausgefüllt. Und er wurde befähigt zum Dienst. Wir sind jetzt in dieser Stelle sicher mehrfach herausgefordert. Wenn ich zum Beispiel Apollos betrachte, dann sind wir herausgefordert, uns zu fragen, ob wir bereit sind, Zurüstung anzunehmen. Wie reagiere ich, wie reagierst du, wenn dir jemand Zurüstung anbietet, wenn dir jemand so ein vertrauliches Verhältnis anbietet, so eine vertrauliche Situation, wie es bei Priscilla und Aquila der Fall war, sind wir dann bereit, das anzunehmen? Das kann ein Hauskreis sein, vielleicht kann es aber auch nur eine tiefe geistliche Beziehung zwischen zwei Christen sein. Aber die Frage ist, bin ich bereit, ein solches Angebot anzunehmen? Sind wir bereit, uns bei unserer geistlichen Entwicklung unter die Arme greifen zu lassen? Das ist die Frage. Und andererseits bin ich aber auch herausgefordert, wenn ich Priscilla und Aquila sehe. Dann bin ich herausgefordert, mich zu fragen, bin ich bereit, ein Opfer zu bringen? Sind wir bereit, Opfer zu bringen für jemand anderen, ein solches vertrauliches Umfeld zu schaffen? Sind wir bereit, mit dem, was wir von Gott bekommen haben, anderen unter die Arme zu greifen, anderen auch zu helfen, andere zuzurüsten, uns in andere zu investieren, weil wir uns wohlwollend in sie investieren wollen und ihnen die Möglichkeit schaffen wollen zu einem gesegneten Dienst in der Gemeinde? Ihr merkt schon, unabhängig auf welcher Seite wir stehen, wir sind irgendwie immer herausgefordert. Entweder sind wir herausgefordert, uns zuzurüsten zu lassen zum Dienst, oder wir sind herausgefordert, andere zuzurüsten zum Dienst. Und das dafür angemessene Umfeld, das ist eben ein vertrauliches Umfeld, sehen wir in unserem Text hier. Wir haben also gesehen, für Zurüstung ist ein vertrauliches Umfeld angemessen. Und als letztes werden wir in unserem Text sehen, dass eine angemessene Zurüstung und Gnade Gottes, diese beiden Komponenten, vertrauliche Zurüstung und Gnade Gottes, einen wirkungsvollen Dienst ermöglichen. Wenn wir jetzt noch einmal zurückschauen auf den vergangenen Abschnitt, den wir angeschaut haben, dann könnte man in der Tennissprache vielleicht sagen, ja, Priscilla und Aquila, das war für eine kurze Zeit das Trainerteam von Apollos, das ihm geholfen hat, einen Mangel zu erkennen und ihn auszumerzen. Nun war Apollos also zugerüstet zum Dienst, und irgendwann, es kann nicht allzu lange gedauert haben, wollte er dann auch weiterziehen. Und zwar lesen wir, dass er nach Achaia ziehen wollte. Achaia, das ist eine Provinz im Römischen Reich, so wie Nordrhein-Westfalen ein Bereich in Deutschland ist, war das eine Provinz im Römischen Reich. Und die Hauptstadt dieser Provinz war Korinth. Und wenn wir weiterlesen in Kapitel 19, Vers 1, dann sehen wir auch, dass er tatsächlich nach Korinth gegangen ist. Und die Gemeinde in Korinth, die wurde schon vorher gegründet, zwar durch Paulus auf seiner zweiten Missionsreise. Und als Apollos nun nach Korinth gehen wollte, da schrieben die Brüder von Ephesus ein Empfehlungsschreiben für ihn, das er mitnehmen konnte nach Korinth. Und dort drin war die Empfehlung, ihn aufzunehmen, die dringende Empfehlung, ihn aufzunehmen. Und ich denke, daran erkennen wir schon, dass Apollos nach der Zurüstung durch Aquila und Priscilla von den ephesischen Brüdern als guter Mitarbeiter angeschaut wurde, weil er wurde weiterempfohlen. Und als er schließlich nach Korinth kam, hat sich das dann auch bestätigt. Wir lesen, dass er den Glaubenden dort sehr behilflich war, weil er die Juden kräftig und öffentlich widerlegte. Und dies tat er offensichtlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus, also der seit langem erwartete Messias war. Um das wirklich zu verstehen, müssen wir wissen, dass es damals in jeder größeren Stadt des Römischen Reiches eigentlich auch eine Synagoge gab, so ein Versammlungszentrum, eine Kirche der Juden sozusagen. Und Paulus auf seinen Missionsreisen an den Stationen, wo er Halt gemacht hat, ging er, wenn es ging, immer zuerst in diese Synagoge, weil es dort am einfachsten war, um mit dem christlichen Glauben anzuknüpfen und das Evangelium zu verkündigen. Und so entstanden die ersten Christengemeinden ganz oft an diesen Stationen aus solchen Synagogen heraus. Für die Synagogen wiederum waren das dann so quasi Konkurrenten aus den eigenen Wurzeln. Es gab viele Konflikte und der Hauptkonflikt zwischen den Juden und den Christen war der Konflikt um Jesus. Es waren ja schließlich die Juden, die Jesus töten ließen, weil sie ihn nicht als ihren Messias, als ihren Erlöser akzeptieren wollten. Und so war es auch so, dass obwohl die Gemeinden, die christlichen Gemeinden eigentlich aus denselben Wurzeln kamen wie die Juden, dass trotzdem die Juden eigentlich die ärgsten Widersacher der ersten christlichen Gemeinden waren. Das waren gar nicht die Heiden, sondern die Juden. Und in einer solchen Auseinandersetzung in Korinth war nun der zugerüstete Apollos sehr hilfreich, weil er eben das Alte Testament gut kannte und weil er auch die Lehre von Jesus jetzt gut kannte, konnte er aufgrund der Bibel der Juden eigentlich so quasi aus ihrem eigenen Material konnte er ihnen beweisen, dass Jesus eben doch der Messias war. Hat ihnen eigentlich nachhinein bewiesen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und das ist schon extrem, wenn wir den Unterschied in der Wirkung von Apollos Handeln zwischen vorher und nachher vergleichen. Das ist ein Riesenunterschied. Vorher in Ephesus, da brachte Apollos mit denselben Talenten, mit derselben Motivation eigentlich eher Verwirrung hervor. Und nachher in Korinth, nachdem er von Priscilla und Aquila diese Zurüstung erhalten hatte, da tat dieser Mann mit denselben Talenten und derselben Motivation einen hilfreichen und gesegneten Dienst. Wir sehen an diesem Beispiel sicher und deutlich, dass angemessene Zurüstung, die in einem vertraulichen Umfeld geschieht, wirkungsvollen Dienst auch wirklich fördert. Aber wir würden jetzt falsch liegen, wenn wir denken würden, dass aller Erfolg im Dienst und in der Gemeinde nur von bestimmten Maßnahmen oder Plänen abhängig wäre. Ja, wenn wir das denken würden, dass wir mit einer bestimmten Methode allein zum Ziel kommen könnten, dann hätten wir drei Worte in unserem Text überlesen. Ich meine, es ist ganz klar so, dass Apollos Zurüstung bekommen hatte, das war auch ein Grund, dass er nun einen gesegneten Dienst tun konnte. Aber der Schreiber der Apostelgeschichte, Lukas, der gibt in seinem Bericht noch einen weiteren Grund dafür an, dass Apollos Dienst dermaßen wirksam war. Es war die Gnade. Durch die Gnade, schreibt er, durch die Gnade war der Dienst des Apollos dermaßen wirksam, durch die Gnade. Und wenn ihr jetzt muss ich einen kleinen Einschub machen, wenn ihr jetzt nämlich die Lutherbibel lest oder auch die Schlachterbibel, dann steht dort was anderes. Dann denkt ihr, ja, da steht aber nicht, dass Apollos durch Gnade sehr behilflich war, sondern da steht, dass die Gläubigen in Korinth durch Gnade zum Glauben gekommen sind. Ich habe die Bibelstellen hier aufgelistet. Die oberen beiden Übersetzungen, die Schlachter- und die Luther-Übersetzung, die kommen also zum Schluss. Da wird gesagt, dass durch die Gnade die Gläubigen in Korinth zum Glauben gekommen waren. Und bei den unteren beiden Bibelübersetzungen, Elberfelder und Zürcher, da ist die Aussage, dass Apollos, als er hinkam, durch Gnade einen guten Dienst getan hat. Und jetzt müssen wir uns fragen, wenn wir den Text lesen, und das wäre vielleicht auch im Hauskreis der Fall, wir haben unterschiedliche Bibeln, jetzt müssen wir uns fragen, ja, warum ist das so? Warum steht das am einen Ort so, am anderen Ort so? Und wenn wir in den griechischen Grundtext schauen, also das Neue Testament ist ursprünglich im Griechischen geschrieben, dann sehen wir, dass das eigentlich auf beide Arten übersetzt werden kann. Es ist nicht ganz klar. Also weder das eine noch das andere falsch. Aber wenn man, ich habe ein bisschen nachgeforscht, was die führenden Experten für die griechische Sprache dazu sagen, und die meisten kommen zum Schluss, dass hier, wenn man den Kontext, das Umfeld berücksichtigt, eher die unteren beiden Verse jetzt hier näher an der Wahrheit liegen. Dass nämlich der Schwerpunkt von der Aussage hier darauf liegt, dass Apollos eben durch die Gnade Gottes einen wirksamen Dienst gemacht hat. Und so wollen wir es auch verstehen. Es war letztlich Gnade Gottes, Gnade, die Gott geschenkt hat, sodass Apollos in Korinth einen hilfreichen Dienst tun konnte. Genau. Es ist entscheidend, dass wir das auch immer vor Augen haben. Es geht nicht um Methoden oder sinnvolle Vorgehensweisen. Die sind wichtig und die können helfen, die können unterstützen. Aber letztlich ist es Gottes Gnade, die Erfolg schenkt. Wir sind nicht von Methoden abhängig, sondern von Gottes Gnade. Auch bei Roger Federer könnte man das vermutlich sehen. Ihm würden auch die besten Trainingsmethoden überhaupt nichts nützen. Auch das beste Umfeld würde ihm nichts nützen, wenn Gott nicht gnädig wäre und ihm Gesundheit schenken würde. Und so ist es auch beim Bau der Gemeinde. Gott, die Bibel, die fordert uns auf, durchaus auf, nach erfolgsversprechenden Maßnahmen zu suchen und diese auch nach biblischem Vorbild umzusetzen. Aber wir sollten unsere Hoffnung nicht auf diese Methoden setzen, wenn wir Gemeinde bauen, sondern auf Gott. Auch die beste Zurüstung durch Priscilla und Aquila, die hätte nichts gebracht, wenn Gott nicht Gnade geschenkt hätte. Und daran sollten wir denken, wenn wir Gemeinde bauen. Und darum möchte ich uns alle ermutigen, wenn wir mit Hauskreisen starten, dann lasst uns die Hauskreise als Methode sehen, die durch Gottes gnädiges Zutun eine Wirkung erzielen können, die helfen können, uns zum Dienst zu befähigen. Hauskreise sind eine durchaus biblische und auch erfolgsversprechende Methode, geistliches Wachstum und auch Zurüstung zum Dienst zu erreichen. Und mit Gottes Gnade kann das auch gelingen. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit dem Thema Hauskreisen. Vielleicht bist du noch eher skeptisch und trauerst vielleicht sogar der Bibelstunde, der Bibel- und Gebetsstunde ein bisschen nach. Dann will ich dich ermutigen und sage dir, lass dich darauf ein. Weil vielleicht will ja Gott gerade dich gebrauchen in einem Hauskreis, um jemand anderen zuzurüsten. Oder vielleicht will Gott gerade dich gebrauchen in einem Hauskreis, um dich zurüsten zu lassen. Ich möchte uns alle ermutigen, die neu entstehenden Hauskreise als Chance zu sehen. Als Chance, dass wir zugerüstet werden können zum Dienst. Und zwar für den Dienst, den Gott für jeden Einzelnen von uns vorgesehen hat. Ich möchte uns aber genauso ermutigen, dass wenn wir uns in zukünftigen Hauskreisen treffen, dass wir uns bewusst sind, dass es nicht die Methode oder der Hauskreis an und für sich ist, was uns Hoffnung gibt, sondern die Gnade Gottes. Darum lasst uns, wenn wir uns treffen in Hauskreisen, auch wirklich darum beten, jeden Hauskreis darum beten, dass Gott nach seinem Willen Gnade schenkt, dass eben geistliches Wachstum und gegenseitige Zurüstung möglich ist. Wir haben also gesehen im letzten Teil des Textes, dass angemessene Zurüstung und Gnade Gottes einen wirkungsvollen Dienst in der Gemeinde ermöglichen. Diese beiden Komponenten. Und zuletzt möchte ich noch einmal daran erinnern, dass wir alle talentierte Glieder am Leib sind, an der Gemeinde. Und wir sind alle herausgefordert, auch in der Gemeinde zu dienen. Und da sind wir, denke ich, kann uns da Apollos ein Vorbild sein, wenn von ihm steht, dass er brennend war im Geist. Er wollte dienen. Und so wünsche ich uns allen, dass wir brennend im Geist in diese Hauskreisarbeit starten, dass wir bereit sind, ein vertrauliches Umfeld zu schaffen, um uns gegenseitig zuzurüsten, dass wir bei alledem aber auch uns bewusst sind, dass wir von Gottes Gnade abhängig sind. Amen.